Hier vorne sind auch noch ein paar Plätze frei, also ihr müsst gar nicht alle da draußen stehen. Könnt natürlich, das ist gar kein Problem, aber falls ihr das nicht wollt, sind hier auf jeden Fall noch ein paar sehr angenehme Plätze, auch ziemlich in der Mitte frei, wo es sich sehr gut aufhalten lässt. Vor der Bühne ist sogar noch ein richtiger Liegeplatz frei, falls da jemand gerne liegen möchte. Ja, ich möchte gerne heute... Habe ich das Wort vergessen? Ich hatte mir so einen schönen Predigtitel ausgedacht. Das war das Schwierigste, wenn Willi kommt und fragt mich, wie heißt das MP3 und ich mir irgendwie schnell was ausdenken muss und dann immer so originelle Titel habe wie Galater 3, Vers 11 oder so. Ich wollte über den Ewigkeitskompass predigen, genau. Über den Ewigkeitskompass, eine Stelle aus dem Prediger. Und ich werde hauptsächlich aus Römer predigen, Römer 1, Verse 16 folgende. Das heißt irgendwie, falls ihr eure Palms mit Bibeln bestückt habt, könnt ihr die jetzt schon rausholen und anmachen und Römer 1, Vers 16 suchen. Gerade irgendwie im Vorgebet von einem schönen Spiel gehört, das sich wohl in manchen Kreisen großer Beliebtheit erfreut, nämlich wer findet zuerst die Bibelstelle. Das wohl dann einer sagt, irgendwie Amos 3, Vers 7 und dann zack. Wer die dann als Erster rausgefunden hat, der hat dann irgendwie gewonnen. Wie heißt das? War da irgendwie gerade ein Name des Spiels? Ah, Bibelhoch heißt das. Ah, Halleluja. Ich habe meine Bibel schon oben. Nee, also falls ihr dann irgendwie mitspielen wollt, dann könnt ihr jetzt Römer 1, Vers 16 raussuchen und der Erste, der Römer 1, Vers 16 gefunden hat, der kann mal eben Hallo rufen. Ja, super. Tut mir leid, dass es keinen Preis gibt, aber es gibt halt keinen. Weil das heißt irgendwie doch, also der Erste, der kriegt an der Theke eine Flasche Wasser umsonst. Okay. Der Nachteil ist natürlich, dass die anderen auch eine Flasche Wasser umsonst kriegen, aber so spielt halt das Leben. Hier wird keiner bevorteilt und keiner benachteiligt. Der Nachteil am Römerbrief ist, dass er ein bisschen kompliziert ist. Also zum einen liegt das daran, dass Paulus da sehr schwierige Themen aufgreift und viel vom Alten Testament und vom Judentum erklärt. Und wie sich diese ganzen Sachen dann geändert haben im Christentum, also er setzt schon eigentlich einiges an Wissen voraus und ist schon irgendwie sehr tiefschürfend, die ganze Sache. Also er geht den Dingen wirklich bis auf den Grund und erforscht das bis in die siebte Sohle und erklärt das dann ganz gut. Und zum Zweiten liegt das daran, dass Bruder Paulus manchmal einen sehr verwickelten Schreibstil hatte, um da mal das Mindeste zu sagen. Petrus sagt ja auch irgendwie an einer Stelle in seinen Briefen, hört mal, der Paulus, bei dem ist manches ein bisschen schwer zu verstehen. Und das ist leider wahr, weil Paulus manchmal so lange Sätze hat, irgendwie da kommt selbst Immanuel Kant nicht dran. Die gehen dann irgendwie über 3 oder 4 Bibelverse und das ist echt total heftig, manchmal sehr schwer zu verstehen. Und trotzdem möchte ich euch gerne mal einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen, eben den Römer 1, 16 bis 20 ungefähr. Und ich habe einfach mal, oder mich sehr bemüht, eine einfache Übersetzung zu nehmen, nämlich hier die Einheitsübersetzung. Bei der Hoffnung für alle ist mir das nicht klar genug rübergekommen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Ihr halt das? Halt es bei euch auch? Nee, ist nicht der Kölner Dom. Ah, egal. Okay, da müsst ihr euch dann vielleicht dran gewöhnen. Obwohl, ich finde es schwer, mich dann zu gewöhnen, aber ihr werdet das vielleicht leichter schaffen. Okay, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. soll ich ein anderes Mikro nehmen? Doch, da ist... Hörst du? Also das halt nicht, da ist so ein Echo drin. Okay, also das Echo wird nur von der ersten Reihe gehört, ja? Okay, wenn das nur die erste Reihe hört, dann ist das okay. Dann stelle ich mich einfach in die zweite Reihe, dann höre ich es auch nicht. Okay, nochmal von vorne. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Was bedeutet, dass es für alle ist. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben. Wie es in der Schrift heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Der Zorn Gottes wird vom Himmel herab offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Ich nehme doch, glaube ich, lieber das, weil das hat gerade nicht geheilt und das halt auch jetzt nicht. Echt? Ne, jetzt ist aber okay. Ja. Okay, nochmal vorlesen. Okay, also der Römerbrief ist nicht ganz einfach irgendwie, weil und so weiter. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Zuerst den Juden, aber ebenso den Griechen. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, aus Glauben zum Glauben. Wie es in der Schrift heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Der Zorn Gottes wird vom Himmel her offenbart, wider alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn was man von Gott erkennen kann, ist ihnen offenbar. Gott hat es ihnen offenbart. Seit Erschaffung der Welt wird seine unsichtbare Wirklichkeit an den Werken der Schöpfung mit der Vernunft wahrgenommen. Seine ewige Macht und Gottheit. Daher sind sie unentschuldbar. Ja, ist eine ganz fantastische Stelle, die ich irgendwie immer schon sehr geliebt habe, weil das irgendwie so richtig brachial hier von Paulus rüberkommt. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ich finde, das Evangelium ist eine geile Sache, ist etwas, wo man sich nicht für zu schämen braucht. Und ich schäme mich des Evangeliums wirklich überhaupt nicht. Ich kann da mit jedem drüber reden. Das hat nichts, was für mich peinlich ist oder so, sondern ich bin richtig stolz darauf, im Gegenteil, und ich schäme mich auf gar keinen Fall für das Evangelium. Und Evangelium kommt direkt aus dem Griechischen, da heißt das Euangelion. Wir haben das so ein ganz klein bisschen angepasst, damit man es besser aussprechen kann. Wir haben ein V da reingesetzt und ein Um ans Ende statt dem On, dem Ong. Deswegen heißt das jetzt Evangelium. Und es heißt einfach gute Nachricht oder frohe Botschaft, wenn man das so direkt übersetzt. Und ich glaube, dass das für die Leute damals, als Paulus das geschrieben hat, und dass das für sie eine Botschaft war, die so gut war, dass sie fast schon zu gut war, um wahr zu sein. Paulus schreibt hier ja von Juden und das war irgendwie sein Hintergrund. Er war ja selber Jude und er kam aus einer Religion, die sehr davon geprägt war, irgendwie, dass Gott viele Forderungen an den Menschen gestellt hat und dass man hunderte von Geboten einhalten musste und dass es alles sehr schwer war und dass Gottes Liebe eigentlich immer davon abhängig war, wie die Leute sich verhalten haben und dass irgendwie sehr viele Schwierigkeiten einfach drin waren in diesem Weg mit Gott und dass es nicht so entspannt war, mit Gott zu leben. Und da war natürlich irgendwie das, was Jesus gepredigt hat und das, was Jesus gemacht hat, eine Botschaft, die fast schon zu geil war, um wahr zu sein. Dass da einer gekommen ist und gesagt hat, hey Leute, ab jetzt wird das alles viel, viel einfacher. Irgendwie der Heilige Geist wird kommen, wenn ich gestorben bin. Ich werde irgendwie dafür sterben, dass ihr einen direkten Weg zu Gott habt. Und es wird keine Mühsal mehr sein. Es wird nicht mehr irgendwie so schwierig sein. Es wird nicht mehr irgendwie viel mit Gesetzen zu tun haben, sondern es wird alles anders. Und es gibt einen völlig anderen Weg, zu Gott zu kommen und mit Gott zu leben. Und es wird richtig, richtig gut. Ich glaube, dass das irgendwie viele Leute gegeben hat, die dann wie Paulus gesagt haben, Mensch, das ist total genial, das ist echt die richtig gute Botschaft, irgendwie das kann ich mit jedem drüber reden, das ist einfach völlig geil. Und es wird andere Leute gegeben haben, die haben sich gedacht, hey, das ist viel zu gut, um wahr zu sein. Das kann eigentlich gar nicht so sein. Das ist unmöglich, irgendwie, dass es so einfach ist, mit Gott irgendwie zusammenzukommen. Das kann gar nicht sein, dass wirklich Gerechtigkeit nur aus Glauben herauskommt und nicht irgendwie aus guten Werken. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und so kam es, und wie das immer dieser Widerstand einfach war. Schon als Jesus gepredigt hat, waren ja die ganzen Pharisäer, die dagegen aufgestanden sind und versucht haben, ihn umzubringen und sich irgendwie dagegen gewehrt haben und immer wieder irgendwie diesen anderen Aspekt reingebracht haben, dass Gott doch so super heilig ist und dass es schwer ist, mit Gott zu leben und wie wichtig irgendwie die Gesetze sind und die überhaupt nicht darauf klargekommen sind, dass Jesus irgendwie was ganz anderes und was ganz Neues gepredigt hat. Und als dann irgendwie die ersten Apostel die Gemeinde gebaut haben in Jerusalem und als die Gemeinden sich dann ausgebreitet haben, da war es dann wieder irgendwie der gleiche Widerstand eigentlich. Viele Leute, die da waren und sich gesagt haben, hey, das Evangelium, das ist viel zu gut, um wahr zu sein. Das kann gar nicht stimmen. Und da treten wir gegen auf und haben die Christen verfolgt und haben sich irgendwie dagegen gestemmt, weil sie es sich einfach nicht vorstellen konnten, dass das wirklich funktioniert. Und das ist genau die gleiche Botschaft, die wir auch heute noch haben, irgendwie die Botschaft, irgendwie die frohe Botschaft, über die man sich eigentlich nur freuen kann und wo es eigentlich kaum möglich ist, sich dafür zu schämen. Und trotzdem glaube ich, dass es extrem viele Christen gibt, die diesen Römer 1, Vers 16 lesen und sich denken, boah, das ist ein starkes Stück, was Paulus da sagt, das könnte ich niemals sagen. Denn wenn ich ganz ehrlich bin, ich schäme mich des Evangeliums total. Und ich würde das nicht bringen, wie Tillmann da irgendwie einen Bekehrungscomic irgendwie auf meinen Schreibtisch legen. Und ich würde nicht irgendwie mit meiner muslimischen Nachbarin irgendwie darüber reden. Und ich schäme mich einfach des Evangeliums, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir ist das Evangelium eigentlich todpeinlich. Und ich glaube einfach, wenn man das verstanden hat, wenn wir wirklich begriffen haben, wie genial das ist, wie groß das ist, was Jesus für uns gemacht hat, dann kann das eigentlich kaum möglich sein, sich dessen zu schämen. Weil da ist im Grunde genommen, wenn man das mal so richtig durchdenkt, überhaupt nichts Negatives dran. Da ist gar nichts Peinliches dran. Es ist die beste, die allerbeste Botschaft, die Menschen überhaupt hören können. Das ist einfach die Botschaft, hey, es gibt einen Gott, der dich richtig lieb hat. Und es ist leicht, mit diesem Gott zu leben. Es ist leicht, mit diesem Gott ins Reine zu kommen. Und eigentlich glaube ich echt, wenn man das wirklich kapiert hat, dann kann man sich dafür gar nicht schämen, weil es was richtig Geiles ist. Aber ich glaube, dass uns das manchmal ein bisschen peinlich ist, weil wir das in unserem eigenen Alltag so erleben, dass es mit Jesus oft so ein bisschen wie eine Mogelpackung ist. Dass wir das zwar irgendwie sagen, ja, es ist einfach und da ist dieser Jesus, der für uns gestorben ist, aber kaum irgendwie, dass man dann anfängt, mit Jesus zu leben, dann kommen die ganzen Gesetze wieder so in die Hintertür hinein. Und es ist oft so, dass es zwar einfach ist, anzufangen, mit Jesus zu leben, aber kaum, dass man dann in einer Gemeinde drin ist, dann kommen auf einmal wieder diese ganzen Regelkataloge und dann muss man sich auf einmal wieder irgendwie andere Klamotten anziehen und Haare schneiden oder wachsen lassen und dann muss man auf einmal wieder dieses und jenes machen. Und ich glaube, dass viele Christen deswegen das Gefühl haben, ja, Christ werden ist total einfach, aber Christ bleiben ist richtig anstrengend und eine mühevolle, schwierige Sache. Und wenn man das in seinem Leben erfährt, dann glaube ich, ist es wirklich peinlich. Oder ist das Evangelium wirklich eine peinliche Sache. Dann ist es wirklich etwas, wo man nicht irgendwie gut drüber reden kann, sondern was irgendwie unangenehm ist, weil man immer das Gefühl haben muss, dass man den Leuten irgendwas erzählt, was eigentlich nachher gar nicht stimmt. Und ich glaube, das, was Paulus verstanden hat und was auch im Galaterbrief und in vielen anderen Briefen irgendwie nochmal ganz deutlich rüberbringt, ist, dass es keine Mogelpackung ist. Ist, dass es nicht ist. Es ist leicht, irgendwie mit Gott anzufangen. Es ist leicht, Christ zu werden. Und danach ist es hart, Christ zu bleiben. Sondern, dass das Evangelium immer gilt. Und dass es wirklich so ist, dass das Evangelium eine Kraft hat, Menschen zu verändern. Dass es eine Kraft hat, irgendwie Leute zu erretten. Dass es eine Kraft hat, Menschen weiterzubringen. Dass es Kraft hat, Leben zu verändern, Fragen zu beantworten. Und dass diese Kraft des Evangeliums nicht aufhört, nachdem man Christ geworden ist, sondern dass es sich durchzieht. Und dass es wirklich wahr ist, irgendwie, dass Jesus nur eine gute Botschaft für uns hat. Und dass es vielleicht oft so ist, dass wir es falsch verstanden haben, aber dass es im Grunde genommen echt so ist, wenn man es von der Bibel her mal irgendwie sich anguckt und wenn man darüber betet und wenn man es immer mehr kapiert, dass es das Beste überhaupt ist und dass es keine Mogelpackung ist, sondern dass es sich durchzieht. Es ist die beste Botschaft, die man überhaupt hören kann. Naja, und dann, wenn man es versteht und man fängt an, das zu predigen und den Leuten zu sagen, hey, ich kenne einen Gott und der liebt dich. Und dieser Gott irgendwie ist nicht daran interessiert, an irgendwelchen Äußerlichkeiten. Und dieser Gott liebt dich genau so, wie du gerade bist. Und natürlich will er dich auch noch verändern, weil er dich zu sehr liebt, um dich so zu lassen. Aber es ist so, dass Gott dich immer liebt, ganz bedingungslos, egal irgendwie, was du gemacht hast, egal, was du noch machst, egal, ob du jetzt gerade gut drauf bist oder ob du schlecht drauf bist. Dann kommen immer Leute und sagen, hey, das ist doch nicht die ganze Wahrheit. Wir müssen doch auch über die anderen Sachen reden. Wir müssen doch auch über den Zorn Gottes reden. Wir müssen doch über das Gericht Gottes reden. Wir müssen doch irgendwie auch sehr viel über die Hölle reden. Und dass es irgendwie alles ganz schlimm sein wird, wenn man sich nicht bekehrt und tot ist, dass es dann irgendwie diesen Ort namens Hölle gibt, dass man getrennt ist von Gott. Und das ist doch eigentlich die Hauptbotschaft überhaupt. Irgendwie das ist doch der Grund, warum Jesus gekommen ist. Und da müssten wir doch eigentlich viel Zeit drauf verwenden, darüber zu predigen. Naja, nun würde ich natürlich sagen, das stimmt schon so ein bisschen. Klar, es gibt eine Hölle. Definitiv. Und ich glaube, wir glauben das alle, wenn wir daran glauben, dass es einen Himmel gibt und dass man da reinkommt, wenn man hier mit Gott lebt und dass man dann nach dem Tod auch mit Gott lebt, dann glaubt man ja automatisch auch, dass es eine Hölle gibt. Aber ich möchte mal sagen, dass die Hölle nicht die gute Nachricht ist. Ganz im Gegenteil, ich denke mal, dass die Hölle die richtig schlechte Nachricht ist und dass das nicht irgendwie das Evangelium ist, dass das nicht die frohe Botschaft ist, dass man durch die Stadt geht und sagt, ha, ihr kommt alle in die Hölle und ich nicht. Sondern, ja, dass das eine Information ist, die man vielleicht hin und wieder mal weitergibt, aber dass das doch nicht die Kernaussage unseres Glaubens ist. Und ich finde das manchmal echt total traurig, irgendwie, dass es so viele Leute gibt, die ganze Zeit irgendwie darüber reden, dass Gott irgendwann die Welt richten wird und wie schrecklich das irgendwie den Heiden gehen wird und wie schlimm hier was ist und da was ist und immer irgendwie die ein, zwei Bibelstellen dann zitieren, die es tatsächlich gibt, die mit der Hölle zu tun haben und die ganze Zeit sagen, es ist dem Menschen gesetzt, eine Zeit zu sterben, danach aber das Gericht, Hebräerbrief. Und ich glaube einfach, dass das nicht das ist, was Jesus uns als Botschaft aufgetragen hat. Sondern dass Jesus uns die frohe Botschaft, das Evangelium aufgetragen hat, dass wir hinausgehen sollen in alle Welt und den Menschen sagen sollen, dass Jesus sie wirklich liebt und dass Gott völlig auf sie steht und dass Gott sie so sehr liebt, dass er seinen eigenen, seinen einzigen eingeborenen Sohn auf diese Welt gesendet hat, um für sie zu sterben, einfach aus einer großen Liebe heraus und dass das irgendwie die Botschaft ist, die wir eigentlich haben. Und Paulus scheint irgendwie vor dem gleichen Problem gestanden zu haben. Und ich kann mir das gut vorstellen, wenn ich mir so vorstelle, wie das da überall rumgelaufen ist und die frohe Botschaft, der gepredigt hat, werden viele Pharisäer gekommen sein und gesagt haben, Mensch, Paulus, das ist viel zu wenig, du kannst nicht nur darüber reden. Und deswegen geht er auch an dieser Stelle darauf ein und sagt, hey, eigentlich ist der Zorn Gottes doch schon längst offenbart. Und er sagt hier, der Zorn Gottes wird offenbart irgendwie gegenüber die Menschen, die Ungerechtigkeit getan haben. Ich weiß nicht mehr genau, wie es da steht. Manche Bibelübersetzungen sagen auch, der Zorn Gottes ist bereits offenbart. Und ich glaube, dass es eigentlich letzten Endes egal ist, wie man das übersetzen will. Es ist irgendwie ganz eindeutig, dieser Zorn Gottes ist offenbart. Und Gott redet irgendwie schon mit Menschen drüber. Gott offenbart irgendwie schon diese ganzen Dinge irgendwie mit seinem Gericht. Und ich glaube, dass es letzten Endes wirklich so ist, dass jeder Mensch, der lebt, irgendwo ein Gefühl dafür hat, dass er nicht mit Gott im Reinen ist und dass es irgendwann nach seinem Tod nicht gut mit ihm ausgehen wird. Und ich glaube, dass es eigentlich deshalb ist, dass eigentlich jeder Mensch, mit dem ich jemals geredet habe, Angst vorm Tod hat. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin totaler Atheist, ich glaube an überhaupt nichts, ich glaube nicht an Gott und ich glaube nicht an den Teufel und ich glaube irgendwie nach meinem Tod ist alles irgendwie vorbei. Und dann, wenn sie ans Sterben kommen, wollen sie auf einmal doch einen Pastor haben. Und das ist, sagt das ja nicht, um jetzt irgendwie Atheisten schlecht zu machen oder so, sondern einfach, was echt eine Tatsache ist, dass eigentlich jeder Mensch irgendwo ein Unbehagen hat, wenn er anfängt an seinen Tod zu denken, dass das keinen kalt lässt und wir das selbst irgendwie total eingefleischte Materialisten, die behaupten an nichts und gar nichts zu glauben, doch irgendwo ein Gefühl dafür haben, dass sie nicht mit Gott in Ordnung sind und dass es nach dem Tod nicht gut für sie ausgehen wird. Und dass es schon deshalb eigentlich gar nicht unsere Hauptbotschaft sein muss, weil die Leute wissen das sowieso. Was sie nicht wissen, ist, dass es einen Gott gibt, der sie liebt. Aber was sie wissen, was sie instinktiv empfinden, ist, dass sie irgendwo einem Zorn Gottes ausgesetzt sind, dass irgendeine Art Gericht da ist und dass irgendetwas nicht so gut ist, wie es eigentlich sein sollte. Und ich glaube, dass es eine totale Gnade eigentlich von Gott ist. Also ich höre das immer wieder irgendwie, dass Leute dann in ihren letzten Stunden oder in den letzten Tagen oder Wochen, wenn sie noch so bei Bewusstsein sind, dass sie auf einmal einen Trieb verspüren, irgendwie Dinge in ihrem Leben in Ordnung zu bringen, sich nochmal zu entschuldigen für irgendwelche Sachen, die sie gemacht haben, dass sie oft irgendwie noch mit Geistlichen beten, die in den Krankenhäusern sind, und dass da irgendwie in der letzten Zeit irgendwie nochmal das Gefühl dafür, dass es doch nicht stimmt, ganz, ganz stark wird und Jesus so diese letzte Möglichkeit, einen Menschen zu ergreifen, nochmal wirklich beim Schopf ergreift, bei sehr vielen am Schopf ergreift, und dass viele dann irgendwie in diesen letzten Stunden doch nochmal irgendwie zu Gott finden, einfach weil sie es dann überhaupt nicht mehr irgendwie verleugnen können, weil man den Tod dann nicht mehr ausklammern kann und weil es dann nochmal ganz klar wird für sie, dass dieser Zorn Gottes eigentlich schon längst offenbart ist und dass sie dieses Gefühl schon längst mal hatten, dass sie es bloß immer wieder unter Wasser gedrückt haben und ignoriert haben. Und ich vermute mal, dass es deswegen auch irgendwie so blöde ist, irgendwie, dass der Tod in unserer Gesellschaft so extrem ausgeklammert wird. Und dass man irgendwie alte Leute am besten schon irgendwie mit Mitte 30 ins Altersheim tut, irgendwie damit wenn keiner mitkriegt, wenn sie irgendwann mal sterben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich schon Werbung kriegen würde, aber ich bin ja auch erst 33 und ich schätze, in 2 Jahren werden dann die ersten Altersheime anrufen oder so. Hey, oder dass es auf jeden Fall echt so ist, dass man in unserer Welt leben kann, ohne eigentlich besonders viel vom Tod mitzukriegen. Und bei mir ist es echt so gewesen, ich habe mit 33 zum ersten Mal irgendwie einen Toten gesehen. Und ich glaube, das war früher total absolut undenkbar. Da war das irgendwie viel normaler, irgendwie, da war der Tod ein viel deutlicherer Teil irgendwie des Lebens. Und heute ist das einfach so, dass man, ja, man macht sich natürlich Sorgen darum, man findet es unangenehm. Und statt, dass man auf dieses Gefühl positiv reagiert und sein Leben mit Jesus in Ordnung bringt, ja, stattdessen klammert man es einfach aus. Und Paulus geht sogar irgendwie, finde ich, noch so ein ganz kleines Stückchen weiter und sagt irgendwie, dass Gott eigentlich für jeden Menschen erkennbar ist. Dass Gott sich offenbart hat schon seit Anbeginn der Schöpfung, dass man etwas von seinem ewigen Wesen mitkriegt. Die Elberfelder Übersetzung sagt, dass man etwas von seiner Kraft mitkriegt. Dass also immer schon irgendwie eine Offenbarung Gottes auf dieser Welt gewesen ist. Und dass es im Grunde genommen so ist, dass jeder Mensch vielleicht sagen kann, ich habe noch nie was von Gott mitbekommen, aber dass es eigentlich nicht stimmt. Sondern dass wir irgendwo schon seit unserer Geburt irgendwie etwas haben, was in uns ist, was zu uns spricht und wo wir einfach merken, dass es einen Gott gibt. Die Bibel sagt das irgendwie sehr schön im Prediger. Prediger 3, Vers 11, wo es heißt, irgendwie, dass Gott die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Und ich denke, dass es einfach so ist, dass jeder Mensch wie ein Gefühl für Ewigkeit hat. Und dass in diesen Momenten, wo wir anfangen still zu werden, dass auf einmal, wie man das merkt, wie dieser Ewigkeitskompass sich ausrichtet und wie man, wie Gedanken in einem hochkommen und man sich auf einmal irgendwie anfängt zu fragen, hey, was ist mit mir? Wo gehe ich hin? Wo komme ich her? Wer hat mich gemacht? Ist das alles, irgendwie, was ich hier gerade merke? Gibt es doch noch irgendwie einen Sinn im Leben? Oder ist das Leben wirklich bloß irgendwie Essen, Trinken, Schlafen, Beischlafen, Karriere machen? Oder ist da noch irgendetwas anderes bei? Und ich glaube, dass es wirklich etwas ist, was Gott in unser Herz hineingelegt hat, um uns einfach den Weg zu zeigen, dass es wirklich etwas ist wie ein Kompass, der sich in stillen Momenten irgendwie auf Gott ausrichtet und Fragen in uns hochkommen lässt, die eigentlich, wenn man ihnen konsequent nachgeht, immer dazu kommen, folgen müssen, dass man irgendwann Gott findet. Ich glaube, wenn man der Frage, wie was gibt es für einen Sinn im Leben, konsequent nachgeht, kommt man irgendwann bei Gott raus. Wenn man der Frage, wo komme ich her, konsequent nachgeht, kommt man irgendwann bei Gott raus. Und es ist einfach, dass Gott etwas in uns hineingelegt hat, was uns zieht, irgendwie, was Ewigkeit schon in uns drin ist und dass diese Ewigkeit von Gott angezogen wird und dass man eigentlich, wenn man darauf hört, Gott finden müsste. Aber die meisten Leute kommen nicht auf Stille klar und deswegen sind diese stillen Momente, in denen diese Fragen auftauchen, in uns meistens ziemlich selten. Und man versucht immer möglichst viel Lautstärke irgendwie in sein Leben reinzukriegen und möglichst viel Hektik und Betriebsamkeit, um diese kleine Stimme, die in unserem Herzen ist, nach Möglichkeit irgendwie tot zu kriegen oder still zu kriegen. Und es gibt so einen Philosophen, französischer Philosoph, Blaise Pascal hieß der, ist schon ein paar hundert Jahre tot. Und er sagte mal, dass er glaubt, dass das ganze Unglück des Menschen eigentlich daher kommt, dass der Mensch es nicht hinkriegt, alleine, ohne Beschäftigung, eine längere Zeit in einem Raum zu verbringen. Und ich habe das gelesen und wieder war ich irgendwie noch längst nicht mit Jesus am Start und hatte selber irgendwie ein ganz großes Problem damit, alleine ohne Beschäftigung mit mir selber in einem Raum Zeit zu verbringen. Aber es hat sich irgendwie richtig eingegraben in meinen Kopf und mir ist das so nach und nach klar geworden, dass er eigentlich recht hat. Und ich glaube, wenn wir das besser hinkriegen würden, wenn die Menschen besser hinkriegen würden, alleine zu sein, auf die Stimme ihres Herzens zu hören, dass es dann eigentlich passieren müsste, dass Gott groß wird in den Herzen der Leute und dass man eine Suche anfängt, die letzten Endes bei Jesus Christus enden müsste. Und deswegen heißt es auch im Psalm 46, Vers 10, heißt es, hey, werdet stille und erkennt, dass ich der Herr bin. Und das wäre etwas Geniales. Also ich meine, keine Ahnung, ich habe darüber irgendwie nachgedacht und gebetet und denke, hey, es ist wirklich definitiv wahr. Jeder Mensch hat diese Fragen in sich. Und wenn wir das zulassen würden, ey, wenn das stiller werden würde, dann würden diese Fragen höher kommen, dann würde es größer werden und die Suche würde wirklich anfangen. Und ich glaube, dass das eigentlich die gute Botschaft ist, die wir haben als Christen, oder dass es ein Teil der guten Botschaft ist, nämlich, dass wir sagen können, hey, ich habe die Antwort auf deine ganzen Fragen. Ich habe die Antwort irgendwie auf deine Angst vorm Sterben. Sie heißt Jesus Christus. Du brauchst keine Angst mehr vorm Tod zu haben, wenn du das mit ihm geklärt hast. Ich habe die Antwort irgendwie auf deine Frage, wo du herkommst. Ich habe die Antwort auf die Frage, was denn eigentlich der Sinn deines Lebens ist. Ich habe die Antwort auf die meisten, vielleicht sogar auf alle von diesen existenziellen Fragen, die jeden Menschen bewegen. Und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es viele Leute gibt, wenn man sie ordentlich zu einem ordentlichen Zeitpunkt antrifft und mit ihnen darüber redet, die dann sagen würden, dass sie es total scheiße finden, was du ihnen gesagt hast. Also klar, manchmal ist das, dass man Leute völlig auf dem falschen Fuß erwischt und dass die irgendwie gerade keinen Bock drauf haben und dann hau ab mit deiner Religion. Aber irgendwie gibt es auch im Leben von jedem Menschen so diese komischen Lagerfeuer-Momente, wo man dann im Sommer draußen sitzt und der Sternhimmel ist ganz weit über einem und man kann das auf einmal nicht mehr unterdrücken und man fragt sich halt einfach, hey, was ist mit meinem Leben? Hey, und das sind Momente, wo, glaube ich, jeder Mensch offen ist und wo du mit jedem Menschen über Jesus reden kannst, weil einfach jeder Mensch gerade diese Fragen in sich spürt. Und die wirklich gute Botschaft, die wir haben, die wirklich geile Nachricht, die wir für jeden Menschen haben, ist, es gibt eine Antwort auf diese Fragen. Und vielleicht ist das so, dass viele Leute das total nervt, irgendwie, dass sie zwar wissen, dass sie diese Fragen haben, aber dass sie einfach keine Antwort darauf finden. Und oft sind wir als Menschen viel zu klug und viel zu intelligent und haben viel zu viele Ideen und Antworten und sowas in unseren Köpfen drin und es treibt uns immer so von A nach B und wir denken mal dieses und mal jenes. Und irgendwann hat man vielleicht das Gefühl, dass wir diese Fragen überhaupt nicht beantworten können. Aber eigentlich ist es doch so, wir haben eine Antwort darauf und jeder Mensch sucht diese Antwort. Und das wollte ich euch gerne irgendwie mitgeben und euch da ein bisschen Mut zu machen, den Leuten einfach Antworten zu geben auf diese Fragen. Und es ist sicherlich auch so, wenn man mit Leuten redet und selbst wenn sie behaupten, irgendwie völlig atheistisch zu sein, nie was irgendwie von Gott gehört zu haben, ich glaube, dass es möglich ist, irgendwie mit ihnen über dieses kleine Flämmchen in ihrem Herz zu reden, was sie vielleicht seit Jahren nicht mehr richtig gehört haben, was sie immer irgendwie unterdrückt haben, was sie immer versucht haben auszublasen und ihnen zu zeigen, wie dass sie auch diesen Ewigkeitskompass haben, dass sie auch irgendwie diese göttliche Angst vorm Sterben haben, dass sie auch diese göttlichen Fragen in ihrem Leben haben und dass das alles Dinge sind, mit denen Gott die Sehnsucht in uns hochhält und mit denen Gott dafür sorgt, dass wir unser Leben lang auf der Suche nach ihm bleiben, bis wir irgendwann da sind, dass wir sagen können, jawohl, ich habe eine Antwort darauf. Und das ist eine Sache, die ich so geil finde am Christsein, dass ich echt sagen kann, ich habe eine Antwort auf diese Fragen. Mein Leben ist mehr als Essen und Trinken und Schlafen und das andere. Und mein Leben ist nicht mit dem Tod vorbei und ich habe keine Angst vorm Tod. Vielleicht habe ich Angst vorm Sterben. Je nachdem, wie man stirbt, ist das eine sehr unangenehme Sache und ich stelle mir vor, dass es eine fiese Erfahrung ist, aber irgendwie, ich habe keine Angst vorm Tod. Ganz im Gegenteil, ich freue mich drauf. Ich finde es natürlich schade, was daran zu denken, was man vielleicht hinterlässt, wie was man zurücklässt, aber eigentlich, hey, lieber heute als morgen, um dann endlich beim Herrn zu sein. Und ich glaube, dass es sehr, 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 sehr viel ist, was wir als Christen Menschen zu sagen haben und dass es wirklich die allerbeste Botschaft ist, die es überhaupt gibt und wir uns nicht dafür schämen müssen, dass es uns nicht peinlich sein muss, sondern dass wir uns darüber freuen können, weil es etwas richtig Gutes ist, eine Botschaft, die fast zu gut ist, um wahr zu sein. Amen. gerne noch ein Angebot machen. Jetzt kommt die Band und macht Lobpreis mit uns. Und ich weiß nicht, ist glaube ich gerade schon gesagt worden, es gibt ein Gebetsteam hier, das sind die Judith und die Sandra, die laufen mit den Gebetskarten rum. Und ich weiß nicht, ob vielleicht ist hier jemand und du merkst, ja, es stimmt, was ich gerade gesagt habe, irgendwie das stimmt und du merkst, irgendwie da ist irgendwie dieser Kompass und du hast noch diese ganzen Fragen und das ist bei dir ungeklärt. Hey, dann komm doch einfach nach vorne, lass mal mit dir beten, lass dir das nochmal erklären und du kannst das wirklich festmachen und es ist möglich, irgendwie eine Antwort darauf zu kriegen. Und auch ansonsten steht das Ministry-Team gerne zur Verfügung für alle Fragen und betet für alles.